Nachdem ich in der letzten Woche ja darüber gesprochen habe, wann man fit genug für einen Ironman ist, sprechen wir diese Woche mal darüber, wie denn so ein Training ungefähr aussehen sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Und ihr habt im Intro schon gehört, es ist nicht mehr das Ich, sondern heute sind wir wieder das Wir. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Lotta.
Ja, danke schön, dass du mich hier würdig vertreten hast in meiner Abwesenheit.
Ich habe dich ehrlich gesagt nicht vertreten. Ich habe nur alleine eine Folge gemacht. Ich habe nicht versucht, mich und dich in einer Podcast-Folge zu spielen. Aber ja.
Ja, so war es auch nicht gemeint.
Nein,
Aber du
aber
hast.
es wäre auch interessant gewesen, aber wahrscheinlich eher eine langwierige Aktion.
Ja, wir sind ja hier keine Comedians oder Clowns oder so, sondern wir versuchen natürlich immer seriöse Infos zu bieten und das geht ja theoretisch auch ohne Gespräch.
Ja, jedenfalls ohne Dialog. Das geht auch im Monolog. Richtig, genau. Ohne Gespräch wird schwer in einem Podcast. Da würde man wenig hören. Da würden Leute wahrscheinlich auch früh abschalten. Aber ja, du bist zurück. Wie viele Kilometer seid ihr denn eigentlich insgesamt gefahren? Habt ihr das mal ausgerechnet? Du bist 5 Tage durch die Alpen gezuckelt.
Ja, gezuckelt ist gut. Also
Gedüst.
ich habe es tatsächlich nicht nachgerechnet, wie viel es jetzt bei mir waren, weil ich bin manchmal doch 1, 2 Kilometer mehr gefahren, als angegeben waren. Offiziell, es gab 2 verschiedene Tracks und ich bin tatsächlich den kürzeren Track mit weniger Höhenmetern gefahren, weil ich nämlich die Espresso-Crew angeleitet habe. Das waren diejenigen, die nicht ganz so viele Berge machen wollten, aber dafür ein bisschen schneller fahren. Und wir haben, glaube ich, also ich habe gelesen, 477 Kilometer gemacht. Vielleicht waren es halt, wie gesagt, 2, 3 Kilometerchen mehr. Das macht aber dann auch den Kohl nicht so fett. Und bei den Höhenmetern müsste ich jetzt lügen, weil, wie gesagt, auch da bin ich manchmal den Berg hoch und runter gefahren, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat, und habe vielleicht doch den ein oder anderen Höhenmeter mehr gesammelt, als auf dem Blatt Papier steht. Aber ja, ich habe das jetzt nicht alles zusammengerechnet bei Garmin, waren aber, ich denke mal, so 5.000, 6.000 in 5 Tagen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Das könnte man vielleicht im Nachgang. Ich habe dich jetzt auch überrascht mit der Frage. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen einen Einblick bekommen. Auf jeden Fall viel Panorama gab es in dieser Woche.
Ja, also es war großartig. Wir hatten so ein Glück mit dem Wetter auch.
Ja.
Ich war ja vor 2 Jahren schon mal bei einer Transalp dabei, auch von Salzburg, aber von Salzburg aus, aber damals an den Gardasee. Und da hatten wir ungefähr 3 Tage lang Regen. An einem Tag sind wir wirklich 2, 3 Stunden lang durch Pfützen gefahren gefühlt. Also es war eher Schwimmen als Radfahren. Und wir mussten auch die Runde um den Großglockner, also diese Etappe, umplanen, weil es an dem Tag nämlich geschneit hat und der gesperrt war. Und dann sind wir durch den Berg gefahren und drumrum. Und dieses Mal durften wir aber endlich da auch die Hochalpenstraße hochkurbeln und haben auf dem Großglockner kurz die Aussicht genossen und auch die Abfahrt. Also war alles wirklich sehr, sehr schön. Und dann Richtung Ljubljana, also durch Österreich, durch Kärnten und dann durch Slowenien. Das war so die Strecke. Da
Schön,
gab es
schön.
Definitiv einige Berge zu erklimmen und einige Aussichten zu genießen.
Ja, zu gucken gab es viel. Das war ja der Punkt, auf den ich raus wollte. Das sah alles sehr schön aus. Also, wenn man auf Berge steht, dann ist das sicher ein schönes Abenteuer. Es ist nicht ganz so praktisch, wenn man auf das ein oder andere große Triathlonrennen trainiert. Deswegen macht sowas dann vielleicht im Nachgang auch eher Sinn. Also, wenn man dann quasi sein großes Saisonziel erreicht hat, dann kann man ja hinterher zum Spaß, als Abenteuer noch zum Beispiel sowas machen.
Ja, oder aber das Saisonhighlight ist weit genug weg, dass es das eben nicht beeinträchtigt. Also wenn ich jetzt meinetwegen in ein, zwei Monaten noch einen Wettkampf hätte, gibt ja in Spanien, Portugal und so weiter auch im Oktober noch einige Sachen, dann wäre es vielleicht als Vorbereitung auch nicht schlecht. Also gerade wenn man halt auch was mit Höhenmetern machen möchte.
Ja.
Genau, aber ansonsten war es tatsächlich auch viel Abenteuer und auch viel gute Stimmung genießen. Es waren 40 Frauen dabei. Also wir hatten vier Gruppen mit verschiedenen Schwerpunkten sozusagen. Also mehr Höhenmeter oder schneller oder langsamer und so weiter. Und das hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, aber worauf ich ja hinaus wollte mit dieser Überleitung war, dass wir uns ja überlegt haben, mal so ein bisschen darzulegen, wie man denn auf so einen Ironman oder auf eine Langdistanz trainiert. So, und da wollte ich jetzt einfach sagen, da ist es besser, wenn so ein Sport, jedenfalls teilweise sportfremdes Ziel eher danach liegt als davor.
Ja, genau. Also wenn man zumindest schon erreicht hat, was man erreichen wollte, dann ist das hinterher der Genuss. Und ansonsten kann es vielleicht auch zum Training beitragen, ja, oder zur Leistungssteigerung.
Ja, wenn man zum Beispiel beim Triathlon Alpe d'Huez startet, dann ist vielleicht so eine Transalp in der Vorbereitung gar nicht schlecht. Also,
Ja,
das wäre dann
aber
zum
der war
Beispiel
ja
was.
jetzt schon.
Ja, der war schon. Aber da müsste man dann eben im Frühjahr ins Trainingslager der Berge oder so. Ganz grundsätzlich ist aber, um ins Thema einzusteigen, so die Grundlage, die Ausgangsbasis. Ja, drei Grundfragen einfach sind wichtig, um zu sagen, wie man auf einen Ironman trainiert. Also wir könnten jetzt natürlich auch ganz platt einfach kurz sagen, ja, man trainiert da viel und hart und je näher am Rennen, umso vieler und umso härter. Und das war's dann. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und es gibt halt drei Punkte, die wirklich wichtig sind, um abzustecken. Wie sieht so ein Langdistanztraining, so eine Vorbereitung auf einen Ironman eigentlich aus? Und der erste Punkt ist im Endeffekt so ein bisschen das, was ich auch in der letzten Folge schon besprochen habe. Natürlich ist das Wissen um die eigene Fitness extrem wichtig. Wir haben das hier noch ein bisschen ergänzt. Es ist nicht nur die eigene Fitness, es ist vielleicht auch die eigene Gesundheit.
Ja, also klar, muss man schon irgendwie schwimmen, Radfahren und laufen können, wenn man so ein großes Ziel vor sich hat. Aber es gibt ja manchmal auch Hürden, die einem im Weg stehen. Also möglicherweise ist man herz-kreislauf-technisch ganz gut aufgestellt, aber hat immer mal wieder so orthopädische Probleme, oder andersrum. Und da ist es schon von Vorteil, wenn man sich auch einfach professionelle Hilfe sucht. In manchen anderen Ländern ist es ja sowieso auch Pflicht oder Voraussetzung, dass man sich ein sportärztliches Attest holt für bestimmte Wettkämpfe. Ich habe jetzt gehört, glaube ich, sogar auch für Radrennen. Aber ja, es ist natürlich hier auch im eigenen Interesse, das mal alles checken zu lassen, ob mit dem Herz und der Lunge alles in Ordnung ist. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch gerne noch mal zum Physio gehen und gucken, wie sind denn zum Beispiel meine Bewegungsabläufe? Habe ich irgendwo Dysbalancen oder könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mit Krafttraining ein bisschen was verbessern, sodass der Körper eben auch diese krasse Belastung, die in der Langdistanz auf einen wartet oder auch im Training für die Langdistanz besser verkraften kann. Also
Ja.
das sind meines Erachtens schon so die ersten zwei Schritte, die man quasi im eigenen Interesse einfach tun sollte, gerade wenn man auch länger keinen Sport getrieben hat oder ja, sich ein bisschen unsicher ist oder schon ein bisschen älter ist. dann ist es immer hilfreich, da noch so eine Meinung einzuholen von jemandem, der sich damit auskennt. Ja.
Ist grundsätzlich auf jeden Fall wichtig. Ist auch vielleicht einmal kurz der Hinweis, wir sprechen jetzt hier in der Folge über das Training ein Jahr oder das direkte Vorbereitungstraining für eine Langdistanz. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir erklären jetzt nicht das Training über zum Beispiel 3 Jahre, wenn man jetzt gar keine Ausdauererfahrung hat und zum Ironman will. Nur das kurz noch am Rande. Das ist das eine. Und das andere ist mir jetzt darüber gerade völlig entfallen. Jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. Das andere ist, diese ärztliche oder auf die Untersuchung auch beim Physio, die sind auch deswegen einfach wichtig. Und das vergisst man oft, weil das Training auf so eine Langdistanz eigentlich der viel belastendere Teil ist. Natürlich ist der Tag, das Rennen, auch sehr belastend. Aber man macht ja vorher über Wochen und Monate wahnsinnig viele Kilometer, also in den meisten Fällen jedenfalls. Und das muss der Körper ja viel eher quasi aushalten als diesen einen Tag. Und deswegen ist es wirklich ganz gut, das mal zu checken. Was, also vielleicht weiß man ja auch einfach, dass man gesund ist, weil man öfter in Physiobetreuung ist oder auch einen guten Draht zum eigenen Hausarzt hat, dann muss man diese Untersuchungen nicht unbedingt machen. Ein Punkt, der aus Trainersicht einfach sehr, sehr hilfreich ist, ist aber, dass man zu dieser Feststellung, dass der Ist-Fitness, also wie fit bin ich gerade, irgendein Leistungstest gehört. Also, dass man eben da auch ganz handfest Daten an die Hand bekommt, wie fit bin ich und wie kann ich an diesen Werten dann mein Training ausrichten. Also die beste Option, das zu machen, ist natürlich eine Leistungsdiagnostik. Irgendwo in einem renommierten Labor, die dafür bekannt sind, dass sie das sehr gut machen. Es gibt da so ein paar Namen in Deutschland, wo man eigentlich hingehen kann. Wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch im Athletes Lab in Offenburg. Da kann man dann eben Leistungstests absolvieren, wo man dann eben sieht, okay, wo ist wirklich meine Leistungsgrenze? Und da geht es wirklich drum. Also wenn man dann eine Weste umbekommt und einen Haken am Rücken hat, damit man, wenn man umfällt, nicht auf dem Laufband landet, dann weiß man, wo es hingeht. Da geht es dann wirklich um die absolute Ausbelastung. Und das ist dann eben sehr wertvoll, weil dann kriegt man halt seine Zonen. Also wo ist zum Beispiel mein Grundlagenbereich, wo ist mein hochintensiver Bereich und wie kann ich dann mein Training an diesen Werten ausrichten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Ich glaube, wir haben auch öfters schon mal über einen FTP-Test gesprochen. Die gibt es ja zum Beispiel bei Swift oder auch bei uns im Racing-Team läuft das alles über Training Peak Virtual. Da kann man diese Tests abfahren und dann bekommt man auch Werte. FTP-Wert zum Beispiel fürs Fahrradfahren. Wir haben auch so einen Test fürs Laufen. Aber das ist wirklich, wenn man auf die Langdistanzen geht, mit der wichtigste Punkt zu beginnen, dass man diese Werte bekommt, damit man dann auch wirklich weiß, so fit bin ich gerade.
Ja, also das ist definitiv ein Punkt, wo man starten kann zu Beginn der Saison. Also jetzt vielleicht nicht gleich in der ersten Woche, weil dann ist man nach der Offseason vielleicht eher unfit. Aber nach 1-2 Monaten, dass man quasi eine Basis hat eben für seine Zonen und dass man diese Tests dann möglicherweise auch nochmal wiederholt. Also wenn man die sowieso zu Hause macht oder als Feldtest, dann kann man das ja auch wirklich alle 2 oder 3 Monate nochmal nachprüfen und sehen, ob sich zum Beispiel was verbessert hat, verändert hat. Bei einer Leistungsdiagnostik macht man jetzt vielleicht nicht unbedingt 2, 3 pro Jahr, wäre ja aber theoretisch auf jeden Fall auch möglich. Und manchmal helfen einem auch Daten aus den vorherigen Wettkämpfen, um bestimmte Dinge einzuschätzen. Aber natürlich ist der Wettkampf immer ein Zeitpunkt, wo man idealerweise quasi in Höchstform ist. Und das ist nicht immer der Fall, wenn man dann im Training auch wieder startet, zum Beispiel im Herbst oder Winter. Ja. Deshalb braucht man da eben aktuelle Daten, damit man nicht mit irgendwelchen falschen Zonen anfängt und dann viel zu intensiv fährt oder läuft oder vielleicht auch viel zu lasch trainiert, wenn es um Intervalle geht. Also da ist es schon echt hilfreich, dann aktuelle Werte zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, also Man kann diese Tests nach einer gewissen Zeit wiederholen. Da kommt es ja auch immer drauf an. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Jahr Vorbereitungszeit, dann kann man das tatsächlich zu Beginn machen und vielleicht zur Halbzeit. Also, dass man es nach 6 Monaten nochmal macht. Aber ja, ist natürlich auch mal eine Frage, wie viel möchte man da finanziell aufwenden? Was ist einem die Sache wert? Und vielleicht auch so ein bisschen das Ziel, das man dann hat. Auf das Ziel kommen wir auch gleich nochmal, weil das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber der nächste Punkt sind die Möglichkeiten, die wir haben fürs Training, also quasi das Zeitkontingent. Wie viel Zeit gibt uns unser Leben für das Training? Moment. Entschuldigung. Wie viel Zeit gibt uns unser Leben denn fürs Training? Das ist halt auch eine zentrale Frage, die man sich stellen muss, wenn es darum geht, wie man auf so eine Langdistanz trainiert.
Ja, ich glaube, viele begehen den Fehler, dass sie von idealen Bedingungen ausgehen und den ewigen Urlaub oder sowas zur Grundlage nehmen, wo man wirklich jeden Tag, keine Ahnung, 3 Stunden trainieren kann. Aber ich glaube, die wenigsten haben dieses Zeitbudget, gerade wenn man eben normal arbeitet, Vollzeit und vielleicht auch noch andere Hobbys hat oder Familie. Weitere Projekte wie, keine Ahnung, Hausbau oder so, das sind ja auch so Dinge, die man in der Mitte des Lebens vielleicht noch so an der Backe hat. Und da darf man nicht zu blauäugig rangehen. Also lieber davon ausgehen, dass man eventuell in bestimmten Wochen nicht so viel Zeit hat, als denken, dass es eben mindestens doppelt so viel ist oder so, wie dann in Wirklichkeit einem zur Verfügung steht, weil man einfach sonst natürlich auch extrem enttäuscht ist von sich selbst und sich auch extrem viel Stress machen kann. Und ja, also da eine realistische Einschätzung zu haben, ist super, super wichtig. Das scheint natürlich so eine Nebensächlichkeit zu sein, aber ja, wenn man das eben unterschätzt, dann geht es oftmals in die Hose und kann auch zu super viel Ärger und Stress führen eben.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch so eine relative Sache. Also da ist eben dann der Punkt, wie das Ziel aussehen soll, extrem wichtig, weil man muss sich ja überlegen, wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt? Das könnte ja jetzt zum Beispiel auch sein, klar, der ewige Urlaub oder die Profi-Trainingsbedingungen, wo man 25 Stunden die Woche machen kann und sonst nur auf der Couch liegt. Dann, also nicht, dass die Profis das immer so machen, aber da ist ja meistens mehr Zeit zum Regenerieren da und auch mehr Zeit tagsüber, um das Training zu absolvieren. Vielleicht braucht man das ja auch gar nicht, auch wenn das jetzt ideal wäre oder wenn man da irgendwie drüber nachdenkt, das haben zu wollen oder weil man gerade im Urlaub ist, die irre Annahme hat, das bleibt jetzt so, bis ich meinen Ironman gefinisht habe. Ist natürlich auch wichtig zu eruieren, wie will ich denn abschneiden? Also jetzt ich habe noch nie eine Langdistanz gemacht, bin aber total fit und möchte aber nur finishen, bis hin zu, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so fit. Ich habe jetzt eine Mitteldistanz gerade so geschafft. Ich will aber meinen Ironman in 9 Stunden machen. Dann haben wir halt zwei Beispiele, wo die eine Person wahrscheinlich verhältnismäßig wenig trainieren muss und die andere Person wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze und da gibt es auch unterschiedliche Studien dazu, aber es gab halt mal eine ganz, ganz große Studie, da hat man unglaublich viele Marathonläufer und Läuferinnen analysiert. Da war einfach das klare Ergebnis, wer mehr Volumen, also wer mehr Trainingspensum absolviert, landet automatisch weiter vorne. Also wer mehr trainiert hat, war immer schneller. Oder also von den Leuten, die dann ins Ziel gekommen sind. Ich weiß nicht, ob man Leute gefragt hat, die quasi trainiert haben, aber dann verletzt waren und nicht starten konnten. Sondern man hat da quasi Daten genommen von Leuten, die halt den Marathon auch absolviert haben. Und das bedeutet halt, mehr Trainingsumfang, also mehr Stunden im Training sorgen dafür, dass man schneller wird. So. Wenn ich jetzt schnell sein will, aber gerade noch nicht schnell bin, dann muss ich halt auch mehr Stunden fürs Training einplanen, als wenn ich halt schon schnell bin, aber jetzt das Finish gar nicht so super schnell haben möchte. Und das ist natürlich auch wichtig, um zu wissen, wie viel Zeit brauche ich eigentlich in der Woche, ne?
Ja, wobei ich jetzt nicht jemandem, der halt wirklich noch nicht so fit ist, irgendwie einen Hammer-Trainingsplan verordnen würde, weil das auch schnell nach hinten losgehen kann, wenn eben
Ja.
Bänder, Sehnen und Gelenke, wir kauen es immer wieder durch hier, noch nicht so fit, noch nicht so bereit sind oder nicht so schnell anspringen wie die Muskeln. Wie gesagt, es brauchen einfach unterschiedliche Systeme im Körper unterschiedlich lange für die Anpassung an den Reiz und für die Leistungssteigerung. Und ja, deshalb heißt es auch nicht, dass wenn man jetzt noch nicht so nah an seinem Ziel dran ist, dass man dann mit doppelt so viel Trainingsstunden genau das erreichen kann, was andere erreichen, die vielleicht schon 10 Jahre Ausdauersport betreiben. Also
Ja,
meines
nee.
Erachtens ist eigentlich eher die Jahre, die du schon investiert hast, insgesamt in diesen Sport, die zählen wahrscheinlich mehr oder wiegen mehr als das Training, was du dann in dem Jahr vor deiner Langdistanz selbst durchführst.
Ja, kommt ja auch aufs Ziel drauf an. Also wenn ich halt jahrelang Grundlagentraining gemacht habe, dann bin ich vielleicht fit, aber das heißt nicht, dass ich schnell bin. So, vielleicht wird man dann auch schneller, aber wenn du dann sagst, aha, nur weil ich jetzt seit 10 Jahren jede Woche zweimal joggen gehe, habe ich da eine bessere Basis, das muss nicht unbedingt sein. Aber das sind halt ganz individuelle Sachen. Ich habe gerade nur zwei extreme Beispiele gesucht, um das irgendwie zu veranschaulichen. Weil es gibt zum Beispiel auch, wenn man sich so auf dem Markt der Trainingsratgeber umschaut, gibt es auch Bücher, die zum Beispiel sagen, du kannst eine Langdistanz mit 8 Stunden Training die Woche finishen. So, wenn man sich es genau anguckt, werden da halt Leute angesprochen, die da schon sowieso recht schnell unterwegs sind und recht fit sind. Also Leute, die halt dann den Marathon unter 3:30 laufen können oder sowas. Da geht es mit weniger Training. Ich wollte einfach gerade nur die Spannbreite irgendwie hier so ein bisschen erklären, dass es eben wichtig ist, was ist dein Ziel? Möchtest du einen Ironman finishen? Möchtest du den in um die 12 Stunden, in unter 11 Stunden, unter 10, oder willst du die Quali machen? Das ist natürlich extrem entscheidend dafür, wie viel Zeit du in der Woche brauchst. Und wenn du Zeit hast, also wenn du außer Arbeit, sagen wir mal, vielleicht noch Kumpels hast oder Freundin oder Freund und bist super gesund, dann kannst du natürlich auch sehr viel trainieren. Und dann ist es auch notwendig, weil du das ja fürs Ziel brauchst. So, das ist halt dieses Dreieck, das man abstecken muss vorher, um zu sehen, passt mein Ziel zu meinen Möglichkeiten? Oder
Ja, genau.
zu
Also je
meinen,
weiter
also
man.
mit Möglichkeiten meine ich nicht nur die körperlichen, sondern auch einfach die zeitlichen Kontingente, die man in der Woche eben hat.
Ich sag's immer so, je weiter man weg ist von seinem Ziel, umso mehr Zeit muss man halt investieren. Und
Genau.
dann könnte es eben auch sein, dass sich dieses Langzeitziel, Langdistanz nicht in einem Jahr erreichen lässt, sondern dass man da ein bisschen mehr noch investieren muss. Und ein Punkt, den ich auch vorhin noch erwähnen wollte oder den wir vergessen haben. Natürlich kommt es nicht immer nur auf einen selber drauf an, sondern auch darum, dass die Familie oder der Partner das mindestens duldet oder unterstützt, und nicht dann das zum Ehekrach führt und man sich trennt deswegen, weil man unbedingt einen Ironman machen möchte. Also das wäre ja vielleicht nicht so Sinn und Ziel der Sache, aber genau.
So, also da glaube ich, da müssen wir nicht groß was sagen. Das habe ich jetzt vorausgesetzt, dass unsere Hörer das natürlich irgendwie mit einplanen, ne? Wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, dass man so nicht die Zeit, die normalerweise für ja, so Date Nights ist oder so, dass man die dann einfach kappt und dann einfach da nur noch trainiert oder die fürs Training reserviert und die bessere Hälfte dann quasi ein Jahr lang warten muss, bis sie einen wieder sieht. So, also das hatte ich jetzt so ein bisschen vorausgesetzt. Ich glaube, wer bei uns den Podcast hört, der, ich meine, bei uns beiden, wir sind ja schon das beste Beispiel, oder wir wären die Alternative, nicht Date Night sperren, nicht quasi löschen oder absagen, sondern einfach den Partner mitnehmen ins Training und dann gemeinsam sich da fit halten und trainieren. Das ist ja dann vielleicht auch eine Lösung. Aber also falls da doch Probleme gibt, auf jeden Fall immer erstmal mit dem Partner reden und dann vielleicht sagen, hey, pass mal auf, ich würde gerne einen Ironman, können wir das irgendwie unterbringen? Das wäre vielleicht ganz gut so für den Hausfrieden. Aber deswegen gut, dass du das angesprochen hast. Das sollte man natürlich abklären. Das ist ja nicht nur, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, ist ja nicht nur vielleicht mit dem Partner so, sondern vielleicht auch mit der Familie, vielleicht Geschwister oder so, wo man sich auch regelmäßig trifft. Oder manche Leute sollen ja auch Freunde haben, die Zeit in Anspruch nehmen. So,
Das ist ja ganz abwegig, ja,
ja,
unter
ne, das
Triathleten.
sollte man, auf jeden Fall irgendwie abklären, dass das dann auch geht. Wenn man das alles geklärt hat, wenn man weiß, was ist mein Ziel, ich habe die Zeit in der Woche zu trainieren und ich habe meine Leistungsdaten oder ich war beim Arzt und der sagt, das ist alles okay, ich kann loslegen, dann wäre zum Beispiel eine Option, das Training zu strukturieren, dieses klassische 3 plus 1, also 3 Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Das ist weit verbreitet und das ist nicht das die einzige Struktur, die man nutzen kann und nicht die einzige Orientierung, aber es ist eine sehr verbreitete und aus unserer Erfahrung raus als Trainer auch sehr gut. Da ist es quasi so, dass man in der ersten Woche steigt man halt ins Training ein und dann steigert man das Pensum Woche für Woche, also 3 Wochen. Und dann hat man eine Entlastungswoche, da machen wir ein bisschen weniger, damit man mehr Zeit zur Erholung hat. Und dann steigt man wieder in den nächsten Zyklus ein, quasi so. Und dann kann man sich ganz gut seine Monate strukturieren, seine Wochen bis zum Wettkampf. Und ja, wenn alles klappt, dann kann man genauso einfach ganz friedlich und ohne Probleme und Störungen vor sich hin trainieren. Aber meistens ist
Ja,
das Leben nicht so einfach, ne?
korrekt, ja. Also in der Regel hat ja nicht mehr jeder so einen wirklich geregelten Arbeitsalltag. Also klar, es gibt bestimmte Berufe, in denen das alles 9 to 5 geregelt ist oder man vielleicht sogar am Nachmittag zu Hause sein kann und sich das dann so ein bisschen einteilen kann mit der Zeit. Aber es gibt ja auch andere Jobs, wo man öfter mal auf Dienstreisen ist, in Projektarbeit steckt oder sogar Schichten arbeiten muss. Also sei es jetzt morgens, mittags, nachts, wie auch immer. Das beeinträchtigt definitiv den Schlaf-Wach-Rhythmus, dementsprechend auch die Regeneration und die Trainingsbereitschaft. Und da spätestens in so einer Situation oder in so einer Position muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man das Training strukturiert, damit es einen nicht überfordert, aber eben trotzdem die richtigen Reize gesetzt werden. Und aus unserer Sicht ist da eigentlich der direkte Kontakt zu einem Coach wirklich essentiell. Wir selber bieten ja auch Coaching an, wo wir mit unseren Athleten ganz individuelle Pläne erstellen oder für unsere Athleten basierend auf ihren persönlichen Zielen. Also wenn du bei uns Athlet bist, dann bekommst du natürlich deinen Plan anhand deiner Leistungswerte, anhand deiner Alltagsbedingungen, wenn du meinetwegen jeden Montag frei machen musst, weil, keine Ahnung, der Arbeitstag halt so lang ist, ja klar, dann packen wir dir da nicht noch irgendwie eine lange Einheit rein oder sowas. Und das geht auch mit persönlicher Absprache. Du sparst extrem viel Zeit und Nerven, natürlich für die Planung und für die Gedanken darüber oder die Sorgen, ob jetzt dieses Training wirklich hilfreich und sinnvoll ist. Das macht man, also da zerbricht man sich ja häufig auch den Kopf drüber, wenn man niemanden hat, den man fragen kann. Außer ChatGPT und das redet einem halt gerne nach dem Mund und sagt einem ja viel, wenn der Tag lang ist. Also bei
Ja.
uns bekommst du auf jeden Fall persönliche Beratung auch zu anderen Themen, die drumherum noch wichtig sind, sowas wie Ernährung, Equipment, Wettkampf und so weiter. Das sehen wir als unsere Aufgabe als Trainer definitiv an oder als Coaches, nicht nur einfach irgendeinen Plan zu erstellen, sondern drumherum auch den ganzen Menschen zu sehen und da ganzheitlich zu arbeiten.
Ja, und wenn's dem Ziel hilft. Und wenn es notwendig ist, dann schreiben wir in deinen Trainingsplan auch die Date Night mit rein, damit du die nicht vergisst. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Auch sowas machen wir, weil es ist halt ganzheitlich, ne? Also die 3 Punkte, die wir angesprochen haben oben, die sind natürlich eine Grundlage auch für unser Coaching. Aber wir schreiben nicht nur Trainingspläne, sondern wir coachen. Und da gehört halt vieles andere auch mit dazu. Da gehört halt auch das Wohlbefinden dazu. Da gehört vielleicht auch der Haussegen dazu, der zu Hause möglichst nicht schief hängen sollte. Und ja, alles, was Lotta gerade erwähnt hat, drumherum mit Ernährung, mit Wettkampfvorbereitung, mit Equipment-Tipps und, und. Wenn das interessant sein sollte, der Link ist unten in den Shownotes des Podcasts. Da kann man einfach mal auf unser Coaching-Angebote gehen, sich gerne melden und dann checken wir ab, ob noch ein Platz frei ist und ob das passt. Weil es ist halt auch eine persönliche Sache. Es muss auch menschlich einfach, zwischenmenschlich irgendwie passen, dass man zusammenarbeiten kann, weil es halt doch, ja, nicht so anonym ist wie vielleicht ChatGPT. Übrigens, das ist eine nette Geschichte. Ich habe, ich weiß gar nicht, wegen Jonas Schomburg. Der hat nämlich vorgestern Kalmar gewonnen in einer extrem guten Zeit. Ich glaube, deutscher Rekord. Und dann wollte ich einmal gucken, was die schnellste Zeit ist über die Langdistanz, nein, über die Ironman-Distanz, also nur bei Ironman, weil Sam Laidlow hat ja in Rot die Weltbestzeit über Langdistanz. Es ist alles immer sehr kompliziert im Triathlon. Auf jeden Fall habe ich das dann gegoogelt und dann sagte ChatGPT mir gleich, und nein, das ist nicht ChatGPT, das ist diese Google.
Das
ist
halt die KI-Übersicht.
Die Google-KI-Übersicht, ja. Sagte dann ja, dass die der Weltrekordzeit auf der Ironman-Distanz bei 7 Stunden 12 irgendwas liegt. Und zwar Christian Blumenfeld in Mexiko, in Cancun, ist es, glaube ich, der Ironman von 2022. Und da dachte ich, boah, das ist aber schon, also 7 Stunden 12 ist ganz schön fit. Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Und dann habe ich das mal, dann wird einem ja der Artikel angezeigt. Ne? Dann habe ich auf den Artikel geklickt und habe den Artikel gelesen. Und dann war da tatsächlich ein Tippfehler drin. Also es steht zweimal die Zeit drin, die er gemacht hat, und die Zeit waren 7 Stunden 21 irgendwas. Und einmal war in dem Artikel halt ein Tippfehler drin, 7 Stunden 12, also einfach die 2 und die 1 vertauscht. Tja, das interessiert halt die KI-Übersicht in der Google-Suche nicht, ob das ein Tippfehler war, weil die kann das auch gar nicht nachgucken und die interessiert das auch gar nicht. Die sagt dann einfach, die Zeit sind 7 Stunden 12. Und wenn jetzt drei Leute da abschreiben, dann ist es demnächst 7 Stunden 12, ohne dass Christian Blumenfeld jemals da eine 7 Stunden 12 gelaufen ist. Aber so viel nur zu der Intelligenz der KI. Wir haben aber hier natürlich auch noch ein paar Tipps, die vielleicht sehr hilfreich sein können, wenn man jetzt sich auf einen Ironman vorbereiten will und das erstmal selber versuchen möchte, ne?
Ja, definitiv. Also natürlich ist das A und O, dass man sich vorbereitet und dass man trainiert. Und als grobe Orientierung, und das ist meines Erachtens wirklich das Minimum, sollte man pro Woche zweimal jede Disziplin trainieren. Und also das gilt auch fürs Schwimmen, das nicht jeder mag. Und das gilt auch fürs Krafttraining, meines Erachtens, dass man das wirklich irgendwie unterkriegen muss. Also beim Schwimmen sagt man ja sowieso immer, einmal ist kein Mal, und mit zweimal erhältst du halt deine Fitness. Mit mehr Schwimmen kannst du halt noch ein bisschen was rausholen. Gut, natürlich ist das Schwimmtraining immer sehr zeitaufwendig im Vergleich zu den anderen Disziplinen, weil man eben auch noch den Weg dahin und umkleiden und so weiter mit einberechnen muss. Aber genau, so ganz grob ist es gut oder ein guter Start, mit zweimal pro Woche anzufangen. Und dann kann man ja schauen, zum Beispiel kann man noch eine dritte Radeinheit einbauen oder kann man eine dritte Laufeinheit machen. Das muss ja auch nicht in jeder Woche immer gleich sein. Das kann man ja auch zum Beispiel durchwechseln, so dass da einfach mehr als einfach nur Grundlage gelegt wird. Und das Krafttraining ist deshalb so wichtig, weil es natürlich den Körper unterstützt, bei der ganzen Belastung und vor allem diesen monotonen Bewegungen, die man ja da im Radfahren und Laufen auch ständig wiederholt, widerstandsfähig zu bleiben. Und ja, manche merken es ja schon auch auf kürzeren Distanzen, dass ihnen die Achillessehne oder das Knie oder der Rücken oder sonst irgendwas Probleme macht. Und gerade in diesen Punkten ist es super wichtig, dass man dann die entsprechenden Strukturen stärkt, also dass vor allem die Muskeln um die Gelenke herum möglichst ihre Funktion erfüllen und dann ja weniger Verletzungen auftreten.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Dieses Krafttraining, das ja wahrscheinlich so gefühlt, also aus unserer Trainersicht, genauso unbeliebt ist wie das Schwimmtraining oder noch unbeliebter, ist einfach für die Verletzungsprophylaxe da. So, also das muss auch gar nicht Maximalgewichttraining sein. Da reichen auch manchmal schon, ich sag mal, einfachere Übungen, aber es geht halt einfach darum, dass der Körper die Belastungen im Training akzeptiert, toleriert, aushalten kann und eben dabei nicht eine Verletzung auftritt, weil das kostet einen so viel Zeit, wenn man in einem Jahr dreimal drei Wochen verletzt ist und teilweise dauert es ja noch länger, dann bleibt halt von der Vorbereitungszeit nicht mehr so viel übrig. So, und dann, wenn es jetzt nur eine Woche ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgend wirklich was Intensives hat, wo man 4 Wochen aussetzen muss, dann braucht man auch wieder 4 Wochen, um an den Punkt zu kommen, wo man war, bevor man die Verletzung hatte. Und dann fehlen ja mal 8 Wochen. So, das sind 2 Monate. Also das ist halt einfach, da ist das Krafttraining wichtig. Und deswegen neben dem, jede Disziplin 2-mal die Woche mindestens zu trainieren, eben dann der zweite Tipp, Krafttraining mit einzubauen, weil wichtig.
Ja, genau. Und zwar kann man damit natürlich auch noch die Leistung steigern oder dafür sorgen, dass die Muskeln insgesamt einfach widerstandsfähiger sind, was einem dann eben zugutekommt bei sehr, sehr langen Einheiten. Aber selbstverständlich muss man abgesehen vom Training auch immer gucken, wie man das wegsteckt und die entsprechende Regenerationszeit einplanen. Das wird umso wichtiger, je älter man ist. Mhm. Also mit 30 merkt man es vielleicht noch nicht so stark. Kann aber sein, dass sich der Körper ab 40, 45, spätestens 50 schon mal meldet und dann eben entweder mit Verletzungsaussetzern sozusagen reagiert auf das Training oder man einfach das Gefühl hat, ah, ich stagniere oder ich bin ständig müde, ich kann einfach irgendwie gar nicht so diese Einheiten abarbeiten, so wie sie im Plan stehen, dann ist es oftmals ein Punkt, dass man vielleicht mehr Ruhetage braucht oder generell das Training etwas weniger intensiv macht an manchen Tagen, um dann an anderen wieder Vollgas geben zu können. Also das ist ja auch immer der richtige Mix, auf den es ankommt. Und viele begehen ja sowieso den Fehler, dass sie immer so das gefährliche Mittelmaß wählen und immer so halbwegs anstrengend trainieren, aber selten quasi ganz leicht und ganz schwer. Genau, das ist natürlich auch ein Vorteil von persönlichem Coaching, weil das dann eben auch berücksichtigt werden kann.
Ja, wer jetzt nicht so genau fühlt, wovon wir reden, ist es wie beim Feiern. Die meisten von euch wissen, mit Anfang 20 konnte man Nächte durchmachen. Da war das kein Problem. Da musste man gar nicht schlafen. Da konnte man am nächsten Tag dann, also ich weiß es so von meiner Zeit, wenn man donnerstagabends feiern war, dann konnte man freitags trotzdem in die Schule oder zur Ausbildung oder wo auch immer ins Studium, was auch immer anstand. Das geht halt später nicht mehr. Also das ist mit Anfang 30 vielleicht noch ganz gut möglich. Die meisten merken dann so mit Anfang 40, falls ihr da schon seid, vielleicht seid ihr da auch noch nicht und könnt jetzt kurz weghören, da ist es nicht mehr so einfach. Da brauchst du für eine lange Nacht, keine Nacht, die man durchfeiert, sondern nur eine lange Nacht, einen Tag, um sich davon zu erholen. Und das wird halt immer mehr. Und genauso ist das halt mit dem Training auch so. Da muss man eben einfach dann ein bisschen mehr auf die Regeneration achten, sie vielleicht auch einfach bewusster durchführen. Also, dass man sich eben dann bewusst Auszeiten nimmt, um sich zu erholen oder irgendwie Massagen, vielleicht der Physio ja auch, irgendwie sowas, dass man da drauf achtet, dass man eben gut durch die Vorbereitungszeit kommt, weil das ist tatsächlich so, man hat, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 70% Garantie, dass wenn man gut durch diese Vorbereitungszeit kommt, der Renntag super wird. Also am Renntag kann auch immer noch wahnsinnig viel passieren, aber diese Vorbereitungszeit ist halt einfach so, so wichtig, weil da wird das Ergebnis gemacht, nicht an dem Tag, an dem man dann an der Startlinie steht.
Ja, ist ja ganz klar. Natürlich bedeutet Regeneration oder Rest Day nicht, dass du dann, weil du ja jetzt freie Zeit hast, im Garten rackern kannst und oder irgendwie ein Haus bauen in der Zeit. Machen ja viele auch oder einige haben ja so Doppeltbelastungen. Das ist eben der Nachteil davon, dass wir keine Profis sind. Die können sich wirklich auf die Couch legen und vielleicht ein bisschen Netflixen oder so. Und bei uns stehen meistens noch andere Dinge an. Die müssen aber eben mit in den Trainingsplan integriert werden und gelten dann eben auch als Trainingseinheit, wenn man da irgendwie Steine schleppt oder so. Es ist schon von Vorteil, wenn man da alle anderen sportlichen Aktivitäten oder anstrengenden Bewegungen quasi auf ein Minimum reduziert.
Ja, das heißt,
also sofern es in der eigenen Hand liegt.
Das heißt, wenn man so normal auch gerne mit den Kumpels mal kicken geht oder auch noch im Tennisverein ist, vielleicht in der Zeit jetzt nicht unbedingt. Von Kicken würde ich sowieso abraten, weil das ist eine Sportart, da macht man sich gerne was kaputt und dann hat sich das auch erledigt. Auch im Winterurlaub Skifahren, da könnte man auch ein bisschen vorsichtiger sein, weil A ist schon anstrengend, aber B ist halt auch so ein Sport, wo man sich gerne mal eine Verletzung einfängt, die dann für eine lange Pause sorgt. So, also da vielleicht, wenn man das Ziel Ironman hat, erstmal so die anderen Sachen hinten anstellen. So, das ist sicher nicht so schlecht. Und man hat ja dann danach auch wieder eine Sportart, auf die man sich freuen kann. Oder dann sagt man, okay, jetzt habe ich meinen Ironman, jetzt baue ich ein Haus. So, das geht ja vielleicht auch. Dann ist man ja auch schon fit, da hat man gut trainiert. So.
Naja, dann hat man alles auf der Bucketlist abgehakt, ja.
Außer das Haus halt noch. Lotta hatte noch einen Punkt, der sehr spannend ist oder der auch sehr clever ist. Und zwar, dass man, wenn man sich dann vorbereitet, erstmal an seinen Schwächen arbeitet und dann an den Stärken. Es ist sowieso immer gut, an den Schwächen zu arbeiten. Es gibt, da kann man jetzt, kommt auch drauf an, wen man fragt. Manche sagen, gar nicht an Schwächen arbeiten, sondern die Stärken so weit ausbauen, dass man super gut ist. Aber wir sind da eher die Fans von an den Schwächen arbeiten, weil wenn das auf einem guten Niveau ist, dann hat man schon ordentlich was geschafft. Aber, und du sagtest es vorhin, in der zweiten Hälfte der Vorbereitung, also Richtung Wettkampf hin, dann an den Stärken zu arbeiten, ist mental auch ein Vorteil.
Ja, es ist natürlich ein Boost fürs Selbstbewusstsein, wenn du merkst, ah, okay, ich kann halt Radfahren, aber beim Schwimmen tue ich mich schwer. Aber dann deswegen das Schwimmen komplett zu vernachlässigen und einfach immer nur einmal pro Woche oder vielleicht auch nur alle 2 Wochen zu gehen, ist definitiv keine Lösung. Also wenn man, vielleicht kann man beim Schwimmen keine 5 Minuten rausholen, aber wenn man es schafft, zum Beispiel durch gezielte Arbeit an seiner Technik etwas weniger angestrengt zu sein, dann hilft einem das ja auch für die anderen Disziplinen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass man möglichst in der ersten Disziplin so wenig Energie wie möglich verpulvert und dann beim Laufen vielleicht noch ein paar Körner mehr hat. Deswegen ist es extrem wichtig, eben erstmal zu wissen, natürlich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wie kann ich die auch irgendwie beheben. Also vielleicht braucht man da auch nochmal einen Coach, der sich die Technik anguckt oder man bucht halt einfach mal einen Personal Swim Trainer für 2, 3 Sessions und da kann man ja schon viel mit erreichen, wenn man dann wirklich ganz gezielt darauf eingeht. Aber wie gesagt, wenn man sich eben bis zum Schluss nur damit beschäftigt, was man nicht kann, hat man dann vielleicht zu wenig Sicherheit, dass man die Langdistanz überhaupt schafft. Deshalb ist es natürlich auch sinnvoll, gerade gegen Ende nochmal die Stärken zu betonen.
Ja, wenn man es gut macht, hat man ja bis zur Halbzeit die Schwächen zu einer normalen Leistung gebracht, dann ist es ja eigentlich keine Schwäche mehr. Und dann die Stärken verbessern, bringt dann ja das rundum, bringt dann ja beides voran, aber es ist mental sicher eine gute Sache, dann quasi in der Zeit vor dem Wettkampf zu merken, wie toll eigentlich das läuft, was man gerade eben trainiert. Also das ist schon, hast du schon recht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann sind wir eigentlich auch an dem Punkt, dass natürlich im Laufe der Saison unterschiedliche Reize angesprochen werden sollten. Was man ja eigentlich schon vielleicht unterbewusst macht, wenn man sich erst auf seine Schwächen konzentriert und dann auf seine Stärken. Also da setzt man ja dann schon andere Reize. Das Ganze kann natürlich auch noch viel komplizierter sein. Das ist dann, wenn wir halt im Coaching sehen, okay, da ist jemand vielleicht auch schon auf einem höheren Niveau und da muss man dann auch sehr viel unterschiedliche Reize setzen, damit sich noch was entwickelt, weil es ist tatsächlich so, wer noch nicht, also wir reden ja schon von der Fitness auf einem relativ hohen Niveau, also wer sich in einem Jahr auf einen Ironman vorbereiten kann, weil er schon fit genug ist, der ist ja nicht unsportlich. Aber da gibt es halt schon auch nochmal Unterschiede. Wenn jemand halt sehr nah an seiner Leistungsgrenze ist, dann muss man da schon ein bisschen anders rangehen, als wenn man halt noch nicht so austrainiert ist. Da springt der Körper meistens auf mehr Reize an oder da braucht es nicht so eine große Variation. Aber grundsätzlich sollte man nicht monoton ein Jahr lang vor sich hin trainieren, sondern schon auf verschiedene Reize zu setzen in den Trainingseinheiten, die man macht. Bei den Trainings- Ja.
Dafür gibt es ja auch Konzepte wie eben linear, wie Periodisierung, linear, umgekehrt linear und so weiter, wo dann einfach die ganze Saison in kleinere Mesozyklen eingeteilt ist, in denen man dann verschiedene Schwerpunkte setzt.
Ja, genau. Was man sich aber auf jeden Fall vor Augen halten sollte, ist, dass es eben schon auch lange Einheiten braucht. Und da kann ich, glaube ich, zwei Punkte auch zusammenfassen. Man braucht halt längere Zeit im Training, dann auch am Stück für eben das Volumen auch so ein Stück weit. Man braucht es dann auch zum Wettkampf hin, wo die Trainingseinheiten eben immer wettkampfspezifischer werden sollten, um einfach den Körper auch auf die Belastung vorzubereiten. Also man sagt ja, man muss nie die volle Strecke laufen oder die volle Distanz Fahrrad fahren, um sowas zu machen. Und es gibt da natürlich auch immer Ausnahmen, von denen man dann irgendwo bei Social Media sieht, so ich bin noch nie Marathon gelaufen oder ich bin noch nie Halbmarathon gelaufen, jetzt laufe ich Marathon, bla bla bla. So. Der Punkt ist halt aber dann auch, und dass das Leute sind, die vielleicht ja körperlich dazu in der Lage sind, von dem Standpunkt aus gesehen, dass sie eben, obwohl sie dann so eine krasse Mehrbelastung haben, nicht zum Beispiel zu Krämpfen neigen. Weil ein Punkt, der eben auch als Auslöser für Krämpfe gesehen wird, ist halt eine starke Überbelastung. Also dass die Muskulatur das einfach nicht gewohnt ist, dass sie einfach sehr ermüdet ist, sehr überbelastet ist. Und das führt dann zu Krämpfen. Und das ist natürlich ein bisschen dumm, wenn man sowieso weiß, dass man eine lange Strecke vor sich hat an so einem Ironman-Tag und dann aber der Körper das nicht gewohnt ist, nicht dafür ausgelegt ist, eben nicht dahin trainiert ist und dann bei Kilometer 12 irgendwie Krämpfe auf Marathon warten, die dann 30 Kilometer anhalten, dann hilft halt ein Jahr Vorbereitung auch nichts mehr. So, das wird wahrscheinlich nicht die beste Marathonzeit werden dann.
Ja, ich glaube, der Denkfehler, den man gerne begeht, ist, dass man ja, wenn man zum Beispiel nicht so viel Zeit hat, mit hochintensivem Training genau denselben Effekt erzielen könnte, wie wenn man einfach zum Beispiel die 5 oder 6 Stunden Radausfahrt macht. Also, dass man lieber nur ein paar kurze Einheiten macht und dabei den Körper so weit, ja, vorbereitet, dass er dann auch die langen Sachen ab kann. Das ist meines Erachtens ja fast immer zum Scheitern verurteilt, es sei denn, man ist halt wirklich, kommt aus dem Ausdauersport, hat das jahrelang schon betrieben und das ist jetzt quasi eine Ausnahmesituation, wo man aufgrund der Umstände mit sehr wenigen kurzen Einheiten haushalten muss. Aber
Ja.
wie gesagt, dafür braucht man wirklich gute körperliche Voraussetzungen und darf auch nicht so verletzungsaffin sein. Also sobald man dazu neigt, immer mal wieder irgendwas an der Plantarfaszie oder keine Ahnung, am Schienbein zu haben, ist das keine gute Idee, dann nur noch kurz zu ballern. Also diese langen Einheiten sind vor allem natürlich auch wichtig, damit die Muskeln sich dran gewöhnen, aber auch Sehnen, Bänder und Gelenke, wie wir es ja immer wieder sagen, dann nicht im Wettkampf oder auch schon in der Vorbereitung versagen. Weil je länger du ausfällst, umso weiter verschiebt sich dann eben auch dein Ziel.
Ja,
Ja.
was du ansprichst, ist schon ganz gut, dass man sieht, dass bei manchen Profis, also wenn dann so Verletzungsphasen sind, da gab es auch schon Leute, die sind dann quasi in der Vorbereitung auf einen Ironman halt kaum oder gar nicht gelaufen und laufen dann im Wettkampf trotzdem den Marathon, teilweise auch sehr gut, gewinnen dann auch Rennen. Das ist aber genau das, was Lotta sagt. Das sind halt Leute, die teilweise, sagen wir mal, 10, 15 Jahre lang Tag für Tag trainieren. Teilweise dreimal am Tag, schätzungsweise vielleicht im Schnitt immer 20 Stunden die Woche. Über 15 Jahre, da ist der Körper halt ganz anderes gewöhnt, ganz anders vorbereitet. Und dann, wenn dann zum Beispiel mal auf ein Rennen eben sowas nicht vorbereitet wird, dann ist halt trotzdem noch so viel Fitness da und so viel Gewohnheit. Und da muss man auch sagen, da ist dann auch teilweise so eine große Schmerztoleranz da oder so eine große mentale Stärke, dass da teilweise mit Krämpfen noch schneller gelaufen wird, als unser eins ohne Krämpfe läuft. So, das muss man dann halt auch sehen. Also, das sind immer sehr sehr inspirierende Beispiele, die man eben online sieht, die aber im Amateurbereich oft nicht so funktionieren. Deswegen sollte man die sich auch nicht als Beispiel nehmen. Deswegen machen aber halt diese langen Einheiten Sinn. Und das ist ja dann auch aus unserer Sicht schon auch mental wichtig, dass man zum Beispiel halt dann auch eine gewisse Länge an Fahrradeinheit absolviert, ein Radtraining vielleicht über 3, 4 Stunden und danach halt dann auch nochmal 10, 15 Kilometer läuft. So, das ist jetzt nichts, was man ständig macht und das Pensum verändert sich halt auch zum Wettkampf hin. Aber das sind schon Sachen, die man vielleicht mal gemacht haben sollte, um halt dann gut vorbereitet zu sein.
Ja, und es zählt ja dabei nicht nur darum, es zählt nicht nur, wie man dann im Wettkampf abschneidet oder ob man dann da Krämpfe hat oder nicht, sondern man möchte ja vielleicht auch hinterher noch halbwegs fit und gesund sein und nicht dann wegen zum Beispiel Ermüdungsbruch oder sowas ein Viertel bis halbes Jahr ausfallen. Also wenn man das nachhaltig machen möchte, ist es einfach notwendig, den Körper langsam an diese ganzen Belastungen heranzuführen und nicht auf die harte Tour mal einmal mit dem Hammer draufhauen und dann gucken, was passiert.
Ja, genau. Wir haben noch drei letzte Tipps, die eigentlich so das Training einfach auch ein bisschen erleichtern, beziehungsweise dann vielleicht auch im Vorfeld zu bedenken sind. Also das eine ist ein soziales Netzwerk. Wir haben es kurz schon angesprochen, ist natürlich super, wenn der Partner selber auch sportlich ist und man dann das Training zum Beispiel zusammen absolvieren kann. Vielleicht auch nicht jedes Training, aber so, wenn es halt mal passt von der Distanz oder so, dass man das dann mal zusammen macht. Aber dann vielleicht auch irgendwie so die ein oder andere Person, die man für andere Trainingseinheiten quasi rekrutieren kann. Im Idealfall hat man irgendwann mal einen Freundeskreis, der geschlossen auf denselben Ironman trainiert und dann kann man alle Einheiten zusammen machen und dann kann man auch quasi, also dann kann man alles zusammen machen. Das ist natürlich auch eine Option. Und erleichtert eben das auch sehr viel mehr, auch so ein Jahr durchzuhalten. Weil gerade wenn man, glaube ich, ein sehr hochgestecktes Ziel hat, dann kann es schon auch hart werden. So ein Jahr ist lang. Es gibt da sicher Phasen, wo es mental schwer wird, wo man vielleicht dann auch mal keinen Bock hat oder mal keinen Bock hat und sich tatsächlich nicht aufraffen kann. Da ist halt schon super, wenn man dann eben dieses Umfeld hat, das einen einfach mitnimmt. Das ist schon Gold wert.
Es kommt natürlich hier auch ein bisschen auf Leistungsunterschiede an. Also wenn der eine halt meinetwegen den 30er-Schnitt nur mit dem E-Bike fahren kann und der andere eben so, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, gemeinsam zu fahren. Aber man sollte da auf jeden Fall auch darauf achten, dass da kein Frust entsteht, weil einer eben bolzen will und der andere Grundlagen fahren zum Beispiel oder die Grundlageneinheit halt auch für zwei verschiedene Personen ganz unterschiedlich ausfallen kann von den Wattwerten und von der Herzfrequenz her. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man dann zum Beispiel sagt, gut, wir trainieren gemeinsam, wir machen zumindest unsere Intervalleinheiten auf der Bahn, auf der Laufbahn gemeinsam. Wir sind zwar am selben Ort, aber jeder macht sein eigenes Training. Wir beeinflussen uns nicht oder es beeinträchtigt uns nicht, aber es ist eine positive Unterstützung, dass man nicht alleine ist. Oder auch beim Schwimmtraining im Verein ist es ja so, dass alle irgendwie im Schwimmbad sind, aber vielleicht nicht alle dasselbe Programm haben oder auch nicht gleich schnell sind. Also mir geht es bei diesem sozialen Netzwerk vor allem um die förderlichen Aspekte, weniger um die, wo man sich dann ärgert oder vielleicht in Streit gerät, weil der eine immer vorfährt und nie wartet oder so. Das macht ja dann auch keinen Sinn.
Ja, hast du absolut recht. Da hilft zum Beispiel dann der zweite Tipp von den letzten dreien, dass man sich einfach einen Rollentrainer anschafft oder dann eben zwei. Dann kann man auch immer zusammen im gemeinsamen Keller Pain Cave fahren und sich quälen und jeder kann das in seinem Tempo machen und auf seiner virtuellen Strecke, aber man sitzt halt trotzdem nebeneinander und ist nicht alleine. Also das wäre so eine Möglichkeit, die dann das Radfahren sehr erleichtert, weil jeder halt seins machen kann und keiner auf den anderen warten muss. Man bleibt trotzdem nebeneinander, egal wie anstrengend oder langsam das eben ist.
Ja, genau. Man kann dem anderen nicht wegfahren, höchstens virtuell, wenn man in derselben Welt unterwegs ist. Aber es spart einfach unglaublich viel Zeit. Und man hat ja auch dann, falls man zum Beispiel keinen Wattmesser hat am Rad, immer noch eine bessere Leistungskontrolle über Swift, Ruvi, Training Peaks, Virtual, was auch immer man da nutzt, sodass man zumindest da auch seine Zonen besser einhalten kann.
Mhm. Ja, und es geht auch schneller. Also gerade wenn man wenig Zeit hat, ist es halt klar, wenn man jetzt eine Garage hat, wo man sein dreckiges Fahrrad reinstellen kann und es einen nicht stört, dass es dreckig ist oder so, dann geht es vielleicht auch. Aber unserer Erfahrung nach ist es immer zeitsparender, schnell mal auf einen Rollentrainer zu hüpfen, da einfach zu fahren, dann einfach wieder runterzuspringen. Man muss das Fahrrad nicht putzen, man muss es nicht einräumen, man muss nicht ausräumen, man muss nicht 1000 Klamotten anziehen im Winter. Also es spart einfach schon Zeit, gerade wenn man wenig davon hat, ist es echt eine große Bereicherung.
Ja, genau. Und wenn man dann noch den besonderen Kick haben möchte oder sich vor allem im Frühjahr schon mal auf ein höheres Niveau transferieren, dann ist vielleicht auch das Trainingslager oder ein Trainingsblock, den man sich zu Hause organisiert, ganz hilfreich. Also viele fahren ja gerne auf gewisse Inseln, weil es da einfach wärmer ist und man dort auch im Februar, März schon sehr viele Radkilometer sammeln kann. Ist natürlich auch für den Vitamin-D-Haushalt gar nicht verkehrt, aber hilft einfach oftmals auch dann nochmal in einer bestimmten Disziplin einen Sprung zu machen nach oben und da ein höheres Niveau zu erreichen oder ein höheres Level. Und wenn man dann zum Beispiel im Trainingslager sehr viel Rad gefahren ist, kann man dann hinterher einen Laufblock machen oder einen Schwimmblock. In diesen Phasen kann man dann meistens ein bisschen mehr erreichen, als wenn man kontinuierlich jede Woche immer 2 oder 3 Einheiten pro Disziplin macht. Also durch diese konzentrierten Blöcke ist einfach der Reiz sehr viel höher. Und man schafft es dann, wenn man sich nicht verletzt und wenn man das eben gut dosiert, hoffentlich auch bis zum Wettkampf beizubehalten.
Ja, man muss nur so ein bisschen aufpassen, dass man davor nicht zu viel trainiert und danach nicht krank wird. Weil das ist so die Klassiker, wenn man ins Trainingslager geht, weil da ist schon viel Volumen dann dabei. Das hilft natürlich auch, das gibt schon einen Boost. Aber gerade die Inseln hinfliegen ist schön, dort sein ist schön, aber dann vielleicht zurückfliegen in einem Flugzeug, in dem lauter hustende oder niesende Menschen sitzen, nach einer harten Trainingswoche und einem nicht ganz so intakten oder starken Immunsystem, das ist halt dann auch immer so eine Sache. Das muss man gut mit einplanen, da muss man gut gucken, dass das eben ja, rundum irgendwie auch passt. Es ist nicht nur die Woche, das sind nicht nur die 2 Wochen, die man dort ist. Aber ja, es ist eine tolle Option, um da vielleicht dann auch in der Halbzeit oder nach dem ersten Drittel der Vorbereitung, je nachdem, wann Wettkampf ist und wann man ins Trainingslager geht, da einfach auch ja, so ein Zwischenziel zu haben. Es ist ja auch was Tolles, weil man unter Umständen da dieses soziale Netzwerk auch einfach mal kurz auf Zeit bekommt. Man ist ja da nicht alleine. Ja, Boost kann es einem geben, die Vorbereitungszeit ein bisschen auflockern. Es hat viele Vorteile. Und es hat auch viele Vorteile, selbst wenn man es zu Hause macht. Also da ist dann das soziale Netzwerk vielleicht nicht so da. Wenn man jetzt die Kumpels sowieso hat oder den Freundeskreis, dann kann man ja zusammen das auch zu Hause machen, so ein Trainingslager. Aber ja, wichtig ist es halt einfach, dass das nochmal einen Leistungsschub geben kann.
Ganz genau. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alle Punkte abgearbeitet, die wir im Kopf hatten.
Bis auf einen. Ich sehe da noch einen auf der Liste.
Ja, genau, den habe ich jetzt noch ergänzt oder nochmal in Erinnerung gerufen. Es gab nämlich wieder eine Kaffeespende, für die wir uns recht herzlich bedanken. Bei Pascal hat sogar noch dazu geschrieben, dass er aufgehört hat mit Rauchen und jetzt seine erste Sprintdistanz gemacht hat mit unserer Unterstützung quasi. Und das freut uns riesig.
Ja.
Also wir finden es richtig cool, wenn auch Leute quasi aus einem eher ungesunden Lebensstil in den Triathlon reinkommen und dann auch merken, was alles möglich ist. Also
Ja.
oftmals gibt einem das so viel Selbstbewusstsein und so viel Lebensfreude, die man vielleicht vorher gar nicht gespürt hat. Also super, super cool und danke für die Spende.
Ja, bleib dran. Lass das Rauchen für immer sein. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon nicht mehr mache. Ich muss das mal nachlesen. Aber sicher wahrscheinlich 10 Jahre,
12 Jahre.
12 Jahre, so irgendwas. Auf jeden Fall sehr lange und es darf mit jedem Jahr ein Jahr mehr werden. Und ja, ich kann mich nur anschließen. Es ist immer toll, wenn. Also es ist eh immer toll, wenn Leute, wenn wir irgendwo helfen können, bei Wettkampfvorbereitungen, wie auch immer. Aber ja, dieses, wenn Leute aus der Richtung kommen, aus der ich komme, und die das ihr Leben da auch ein Stück weit ändern können, finde ich immer. Das ist einfach super. Das ist wahnsinnig toll und ja, man kann da so viel entdecken und so viel für sich auch gewinnen. So, Pascal, freut uns. Dankeschön. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch für heute. Wir wünschen dir viel Spaß beim Training in der nächsten Woche, also in den kommenden 7 Tagen, bis die nächste Folge kommt. Und in der hören wir uns dann wahrscheinlich wieder, würde ich sagen, oder?
Und ja, und vielleicht sieht man sich ja auch im Allgäu. Wir sind ja auf jeden Fall an der Strecke und feuern an. Also meldet euch gerne, wenn ihr uns seht. Ich freue mich jedenfalls drauf.
Ja, ich mich auch. Das wird wieder richtig toll. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag schon beim Allgäu Triathlon. Bis dahin. Ciao.
Bis denne. Ciao.